digital 222 binär und extraordinär wieder aus dem Studio live to tape mit dem Mege und dem Matthias Schüssler.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Das war jetzt eine wahnsinnig cheesige Anmoderation. Also wie ein Boxmatch oder wie wäre ich Ambitionen für Fußball oder Sportreporter hat. Das ist, nicht der Fall. Das ist einfach mehr, dass wir auf eine neue Art und Weise arbeiten und dass es eine wunderbar beflügelnde Erfahrung ist, gerade für mich. Also wir sind da wieder im Studio 2 als Vorproduktion, soll euch aber nicht hindern daran, jetzt mit Begeisterung zuzuhören. Wir haben heute wieder so ein Thema, wo zum einen einen nerdigen programmiererischen Aspekt hat und zum anderen vielleicht viele Leute auch angehen können, die nichts mit Softwareentwicklung zu haben. Es geht um Projektmanagement, also ein bisschen im grösseren Stil, aber wir probieren es dann auch noch ein bisschen abzubrechen für Leute, die kleinere Projekte managen, also nicht solche mit 50 Leuten und 100 Millionen Budget und Stakeholders, die im Nacken sitzen. Ich habe heute bei der Vorbereitung zu dieser Sendung das Wort Stakeholder das gelehrt. Gefällt, und das hat irgendwie etwas mit dem Projektmanagement zu tun.
Ja, also sagt mir jetzt nicht direkt etwas Grosses. Ich habe es auch schon ein paar Mal gelesen, so. Aber ich weiß nicht, wo ich es jetzt gerade einordne im Sinne von...
Ich habe das gelesen beim Wikipedia, wo zum Projektmanagement schreibt. Okay. Also die Stakeholders, das sind einfach die das Interesse daran haben,
dass das gut rauskommt.
Das Projekt rauskommt. Und das sind ja nicht immer nur die, die es dann ausführen müssen, sondern das sind natürlich dann die vielleicht das Geld geben und so. Und du bist ja Softwareentwickler. Und dort ist es Projektmanagement eigentlich an der Tagesordnung, weil dort musst du einfach schauen, dass du durchkommst. Dort hast du immer Auftraggeber, die wollen wahrscheinlich immer, dass das viel schneller fertig ist, weder dass du es gerne hättest, als der es ausführen muss. Und es ist komplex im Schnitt. Es arbeiten häufig auch verschiedene Leute dran. Mhm. Es müssen verschiedene Bestandteile parallel entwickelt werden und die müssen am Schluss zusammenpassen und möglichst auch in der richtigen Reihenfolge fertig werden. Ist das, kann man sagen, sind das so ein bisschen die Herausforderungen, die man da hat?
Ja, das passt sicher. Also ich würde jetzt ein bisschen aufteilen, wenn wir schon ein bisschen weitergehen, was man dann da so ein bisschen machen kann, um genau diese Anforderungen zu erfüllen. Denn so im herkömmlichen Sinn hat man eigentlich das klassische Projektmanagement gehabt, wo man so in verschiedenen Phasen eigentlich ein Projekt durchgeführt hat. Also man hat es dann eigentlich zuerst sehr detailliert mal herausgeschrieben, was sind überhaupt Anforderungen. Jetzt bei unserem Fall an einer Software, es kann aber auch an ein anderes Projekt sein. Dann hat man mal angefangen zu planen, dann hat man das Ganze durchgeführt, dann hat man es noch kontrolliert und dann hat man es wie abgegeben. Und das sind eigentlich so die Phasen gewesen. Und das ist so das herkömmliche, klassische Projektmanagement-Modell. Also man nennt es in der Softwareentwicklung heisst das Wasserfallmodell.
Und du sagst herkömmlich, das tönt so, als ob es jetzt nicht mehr so wäre, aber muss ja...
Ich glaube, es wird schon noch, also so bei grossen Firmen, wo sehr viel Managementaufwand dahinter steckt, dort wird immer noch mit dem geschafft. Du produzierst einfach wahnsinnig viel Papier. Mhm. Also eigentlich produzierst du viel mehr Papier, als du Code. Also du schreibst du keine Ziele Code bevor und du hast schon ein halbes Buch.
Das ist aber einfach so die Angst, mal ins kalte Wasser zu springen.
Ja, es geht, ich glaube, mehr darum, dass man eigentlich von Anfang an probiert, möglichst klar die Kriterien setzen, ab wann ist die Software erfüllt sie genau das, was du vorgibst. Und du probierst das so zu formulieren, dass möglichst nichts ausbleibt. Das ist wie ein Gesetzestext, den du eigentlich versuchst zu machen, der eigentlich keine Schlupflöcher hat oder so. Sondern dass eigentlich die Software wirklich zu tot definiert ist, schlussendlich, was sie können sollte.
Also, dass niemand kann sagen, das haben wir aber nicht so festgelegt.
Genau. Und das ist eben Zum einen das, was die Manager eigentlich gerne hat, weil man das relativ klar kann festlegen. Und zum anderen ist das genau aber auch das Problem. Weil du eigentlich, du schickst es mal los und dann wird dann gemacht und dann siehst du irgendwie unter Umständen ein paar Monate überhaupt nichts von dieser Software. Am Schluss lieferst du die ab und dann werden die Häkchen gemacht bei diesen Herausforderungen und irgendwann merkt ich, das ist gar nicht das, was ich will, weil er irgendwie eine falsche Vorstellung hatte von dieser Planung ganz am Anfang. Es gibt ganz so schöne Grafik, die muss ich noch in die Show Notes tun. Wo man sieht, wie so eine Gireize und du siehst so, wie die verschiedenen jetzt Teilhaber an diesem am Projekt die Gireize sind. Also die, der Kunde sieht irgendwie so eine mega schöne Wippe und so, ja. Dann sieht der Nächste sieht nur noch irgendwie so eine und am Schluss hast du irgendwie so eine Gireize ohne irgendwie überhaupt ein Seil und was auch immer, wo es dann schlussendlich gibt. Das ist eine recht lustige Grafik.
Also das zeigt einfach, dass verschiedene Leute können über das Gleiche reden, aber trotzdem ganz andere Vorstellungen haben. Und der Kunde hat natürlich tendenziell riesengroße Vorstellungen. Das ist nicht nur schön, sondern auch genial und fehlerfrei. Und der Entwickler hat natürlich das Machbare vor Augen und der hat vielleicht, findet ja das Wesentliche oder hat vielleicht auch, häufig kommt es ja auch vor, dass die Leute, die dann so eine Software in Auftrag geben, keine Ahnung haben, was technisch machbar ist, wenn man so
gut, etwas sinnvoll strukturiert. Gut, eben für das machst du es ja am Anfang, oder? Also das schaut dir dann der Entwickler schon auch an, was ist machbar und was nicht. Also die ganze Planung passiert schon mit dem Entwickler auch zusammen.
Und aber hat man dann da überhaupt die gleiche Sprache?
Nein, aber das ist genau das Problem. Das ist dann so, man probiert sich ja so ein bisschen zu finden in so Grafiken. Also man benutzt dann die ganzen UML-Diagramms, wo man sicher schon ein paar Mal sieht, irgendwo umschwirren. Und du siehst, was passiert dann das? Und dann gibt es halt dem etwas. Und dann machst du sogenannte User Stories. Dann sagst du, ein Benutzer kommt da hin, klickt dort drauf und dann klickt er da drauf und dann geht das. Und dann so. Und das definierst du dann alles so. Und probierst du eigentlich gemeinsam eine Sprache zu finden. Das und zu definieren.
Funktioniert das in der Praxis?
Ja, eben. Also, du merkst, ich bin nicht Fan von diesen Methoden. Mhm. Ich habe in der Praxis selten müssen mit dem arbeiten, zum Glück. Ich habe das im Studium ein, zweimal müssen, zum Üben machen. Und ist für mich ist das sehr papierlastig. Ich kann in der Praxis, also in beiden Firmen, die ich jetzt geschafft habe, arbeiten wir eigentlich mit agilen Methoden. Jetzt kommt man zum nächsten Modell.
Das tönt nach einem Schlagwort, wo alles besser, einfacher, schöner und fortschrittlich
macht. Also ich würde jetzt das eine unbedingt gegen das andere ausspielen. Ich glaube wirklich, es kommt immer aufs Projekt drauf an und es kommt auch auf die Firma drauf an. Wir sind eine kleine Firma, ein kleines Team und dort, denke ich, sind die agilen Methoden einfach wirklich viel besser.
Das ist im Moment so ein Schlagwort. Ich habe das irgendeinem anderen Zusammenhang vor kurzem auch schon mal gelesen, das agil. Aber was heisst denn agil?
Es ist einfach das, also es hat so, grundsätzlich hat es eigentlich vier Werte. Die habe ich mir mal rausgeschrieben, da, dass man das ein bisschen weiss. Es geht um Menschen und Interaktion und das ist wichtiger als Prozess und Werkzeug. Das ist so die erste Regel. Das heisst eben genau so die UML-Geschichte und was auch immer. So, das interessiert relativ wenig. Also du machst auch User-Stories, das ist auch wichtig und so weiter, aber es ist nicht, und was passiert zwischen diesen Teilhaben? Dann funktionierende Software ist viel wichtiger als eben so eine umfangreiche Dokumentation. Also nützt es nichts, wenn du ein dickes Handbuch mitbekommst für deine Software, aber sie funktioniert gar nicht.
Das widerspricht aber schon ein bisschen dem alten Ansatz, weil im Alten hat man immer alles müssen zu tot dokumentieren und jemand, ein Programmierer, der sein Zeug nicht dokumentiert hat, der ist ein...
Genau. Also jetzt zum Beispiel in der Ruby-Welt sagt man sogar, wenn du den Code musst dokumentieren musst, dann hast du ihn falsch geschrieben, weil dann ist er nicht lesbar. Aber das ist dann wiederum, es gibt ja verschiedene Ebenen von Dokumentation. Man muss ja sagen, Benutzerdokumentation und Programmierer-Dokumentation sind ja wie zwei ganz verschiedene. Also dokumentierst du den Code auch für andere Programmierer, die dann irgendwann vielleicht weiterarbeiten oder
also mit deinem Code arbeiten. Richtig, weil das Schlimmste ist, was dir passieren kann, ist, du hast einen Programmierer, der 10 Jahre lang an einem riesigen Projekt allein geschafft hat und dann kommt er unter das Tram und dann muss ein Nachfolger gesucht werden, der versteht, was jetzt da passiert ist. Und der braucht 3 Monate, bis er nur...
Ja, wenn du eben dann, wenn du nach es gibt dann wie so ein Prinzip, wo du so Patterns kannst anwenden kannst. Wenn du den Code schön schreibst, dann nützt das unbedingt. Unter Umständen bist du dann genauso schnell drin, wie wenn du irgendwie eine ellenlange Dokumentation geschrieben hast. Also wenn du ein bisschen verstehst, ah, der hat so zum Beispiel Model View Controller ist so ein typisches Teil, wo jetzt nicht alle etwas muss sagen, aber es ist so das Prinzip, wo du danach schaffst, dann weißt, dann verstehst du sofort, dann läufst du an eine Software an und der heisst, eine Klasse heisst ein Controller und dann weißt du genau, was die macht. Und der andere heisst Model. Und wenn der sich richtig an die Vorgaben gehalten hat, egal in welcher Sprache, dann verstehst du den sofort den Code. Dann weißt du, aha, das passiert dort, das passiert da. Und dann hast du noch den View, der ist dann dafür verantwortlich, dass die Daten schön aussehen oder überhaupt aussehen. Und dann verstehst du das sofort. Und dann musst du nicht eine lange Dokumentation haben.
Ich würde dir recht geben, das ist ein Fortschritt gegenüber früher, ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch...
Der dritte Punkt.
Noch. Genau.
Und das ist ganz wichtig, das ist Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und das ist eigentlich nicht so wie im herkömmlichen Sinn, dass du am Anfang mega viel zusammen schaffst und dann schickst du mal Programmierer irgendwo in ein schwarzes Räumchen und die arbeiten und so am Ende kommt das Produkt raus. Sondern der Witz bei agilen Methoden ist eigentlich mehr, dass du immer fort so mit dem Kunden zusammen schaffst.
Das tönt so ein bisschen nach Kumbaya, wir tanzen zusammen.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine spezielle Ausprägung von agilen Methoden ist Scrum und dort hast du so Sprints, das sind so machst du so 2-Wochen-Sprint. Das ist wie, also das kannst du ein bisschen mit dem Rennen vergleichen. Also,
Geringabo Säckle.
Genau. Dann hast du eigentlich 2 Wochen schaffst du also an einem fest definierten Feature-Set, wo du willst für die Software. Und immer am Ende von einem Sprint muss die Software funktionieren. Ganz abgespeckt, die Variante, also vielleicht nur, sie kann jetzt erst einmal irgendetwas in eine Datenbank hier schreiben. Mhm. Aber nach 2 Wochen kann die das. Und dann zeigst du es dem Kunden. Und dann merkt er plötzlich, aber ich kann das gar nicht so wählen. Und das merkst du dann mega früh. Und du zeigst ihm das nur schnell nach dem Sprint. Und dann gehst du wieder den nächsten über. Und dann merkst du eben ganz früh schon Sachen, wo du falsch in eine falsche Richtung gehst. Das kannst du relativ früh merken.
Und das wäre der Unterschied zum klassischen Ansatz, wo die fertige Software dann vorgeführt wird und dann sagt der Kunde, aber wir haben eigentlich ganz anders gewählt.
Ich glaube, man fängt dort auch mehr an, dass man zwischendrin mal so ein bisschen wie mal zeigt, was jetzt gerade der aktuelle Stand ist von der Software und ob das noch... Also es gibt auch so ein bisschen Feedbacks, die man einführen kann, das Wasserfallmodell. Aber das ist einfach nicht, also das macht man jetzt auch. Aber bei der agilen Methode ist es einfach viel mehr, die gehört wirklich dazu. Ja. Das ist elementar wichtig. Und das ist wirklich mega, mega wertvoll. Weil du kannst dann am Schluss auch nicht sagen, es ist ganz etwas anderes, was ich mir vorgestellt habe.
Ja. Dann haben wir noch Punkt 4.
Genau, also beim Klassischen sagen wir, so ist die Software und so wird sie einem halben Jahr sein und wir programmieren sie jetzt genau so. Und die agile Methode sagt eigentlich, das kann sich immer ändern. Also es gibt Veränderungen in der Umwelt, die man vielleicht noch nicht voraussehen kann. Es gibt Veränderungen, wenn man zum Beispiel in der Technologie plötzlich viel komplizierter wird oder vielleicht viel einfacher wird. Und das wird in der agilen Methode zugelassen. Also du darfst die Software eigentlich während dem Entwickeln, kann sie sich auch entwickeln.
Das klingt gut, aber ich frage mich, sind da alle Beteiligten dann reif dafür? Weil ich kann mir vorstellen, so mit den Leuten, die ich es manchmal zu tun bekomme, die würden jetzt da, die wären nicht so flexibel genug.
Sondern also als Kunde meinst du oder was?
Als Kunde oder jetzt auch vielleicht als Kollegen oder so. Dass die finden, ich habe jetzt lieber das einfach, so haben wir es schon immer gemacht und so geht es und das hat sich bewährt. Und wenn man das auch umwerfen und so, dann ja, sagen wir so, es stellt schon höhere Anforderungen als zwischenmenschliche, oder? Also, dass man sich
ja, auch sicher, also man schafft auch, also jetzt gerade bei Scrum, bei dieser Methode, die wir jetzt auch anwenden, zum Teil, früher habe ich Extreme Programming gemacht und jetzt eher Scrum, dann hast du eigentlich so Teams von plus minus 7 Leuten, so ist so das Entwicklerteam. Und dort geht es schon darum, dass extrem viel zusammengeschafft wird. Das löst dann auch das unser Scrum-Problem eben
ja,
auch.
Genau.
Weil du eigentlich der Know-how-Transfer ist extrem wichtig. Also, dass eigentlich jeder in dem Projekt beteiligt weiss, wer wo was wie macht und um was es geht. Also, das ist institutionalisierte Sitzungen Ja. Und zwar am Anfang vom Sprint, also von denen meistens 2 Wochen, es kann eine Woche sein, es kann bis zu 4 Wochen sein, das musst du selber entscheiden. Und du hast eine am Anfang, wo du bestimmst, was du machst, was das Feature Set ist. Dann hast du jeden Morgen so eine 15 Minuten Stand-Up-Meeting, wo du einfach schnell anstehst und dann sagst, wer macht was und wer arbeitet mit wem zusammen. Es gibt dann das Pair-Programming, wo du eigentlich das zweite zum Beispiel am Kompi hockst, kannst auch machen, was zwischen deinen als Effekt. Ist einmal gut für den Know-How-Transfer. Und dann Das sind so die Institutionen und am Schluss vom Sprint machst du nochmal ein Konto, also dann zeigst du eigentlich, was du gemacht hast, dann zeigst du dem Scrum Master und es sind dann noch so andere Leute, die ein bisschen aussen dran sind im Team, aber eigentlich auch noch ein bisschen dazugehören. Und das sind wirklich so fixe Punkte und die werden auch eingehalten. Und der Scrum Master ist dann auch verantwortlich, dass wirklich die Punkte auch eingehalten werden.
Da ist meine Sportreporter-Anmoderation doch gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich bei diesen Sprints und so gehöre. Ja,
Trainer und alles.
Ja, genau. Aber da muss man dann auch zusammen so in Schweizhütten irgendwie, dass man sich auch wirklich so als Team, so die Team-Binding-Sachen, die ja auch sehr en vogue
sind. Also wir machen auch immer wieder mal Homeoffice. Du kannst auch mal eine 15-Minuten-Sitzung über das Videotelefon machen, das ist kein Problem. Und dann schaffst du halt mal die Heim oder so. Also ich glaube, das löst sich wirklich nicht aus. So. Aber grundsätzlich ist schon das Ziel, dass du nicht allein vor deinem Kompi hockst und einfach so ein bisschen irgendwo in richtig codisch, ohne dass Austausch stattfindet.
Und ist das jetzt, kann man sagen, auch eine Generationsfrage, dass das eher jüngere Entwickler sind, die so arbeiten und die Eltern vielleicht sich dann doch lieber noch so an die althergebrachten Methoden halten? Oder ist das mehr eine Frage von der Firma, von der Firma, von der Firmenkultur?
Ich glaube, es kommt von der Firma und Firmenkultur und Grösse darauf an, ja. Wie geschafft wird. Ich glaube, das ist das Entscheidende, schlussendlich.
Also ich habe einen Kollegen, er programmiert immer noch Bankensoftware und hat das früher direkt bei einer Bank gemacht, heute bei einer Firma, die für Banken arbeitet. Und ich habe das Gefühl, dort ist das aber überhaupt noch nicht so.
Nein, ich nehme an, genau Bank ist, finde ich, jetzt wäre so ein klassischer, eben, wo du so möglichst ein aufblasendes Projektmanagement, wo du alles möglichst so papiermäßig im Griff hast, was wir wollen.
Genau.
Und alles dreimal. Ich meine, rechtlich ist das einmal, also es gibt ja noch einen Punkt bei Wikipedia, wo irgendwie bei Scrum noch aufs Rechtliche eingeht. Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß nicht, schnell überflogen, dass du halt nicht so wie beim klassischen Modell hast du wie so einen Vertrag. Und
genau.
Das ist das Feature-Set und das muss erfüllt sein. Und das hast du halt jetzt bei der agilen Methode weniger. Und das ist halt, Manager findet das weniger.
Cool. Kann ich mir vorstellen. Also das, so wie du das gesagt hast, tönt es dann an, dass wenn es am Schluss Krach gibt, ist es schwieriger zu sagen, haben wir jetzt das erfüllt oder haben wir es nicht erfüllt.
Sicher.
Oder wer ist
aber ich meine auch, beim klassischen eben, du kannst so einander falsch verstehen und ob jetzt das Feature kann so, also du kannst sagen, ja, es macht das. Macht es auch vielleicht, aber es macht
aber es
ganz anders.
Oder unbrauchbar trotzdem.
Genau. Oder du kannst es nicht mehr weiterentwickeln, weil es macht jetzt genau das, aber es kann nachher nicht mehr anders oder so. Das ist auch dort kannst du dann mega ins Messer laufen als Kunde. Aber klar, bist du rechtlich, ich meine, auch als Programmierer bist du natürlich sicher, du kannst einfach ein Häkchen machen, ja, ein Feature erfüllt, fertig und so, oder? Aber ja, ob es dann besser wird, eben, ich glaube nicht, aber ich glaube, das ist sehr individuell schlussendlich.
Also für mich klingt es sehr nach einer Kulturfrage und ja, aber ich nehme an, ich kann mir gut vorstellen, dass dir schon auch die Arbeitsweise natürlich eher entspricht als eben so die, jetzt bist du halt in dem Core-Set rein und in dem Projekt und du hast irgendeinen Manager in deinem Rücken, der mit seiner Projektmanagement-Software dich überwacht und auf
den kritischen Pfad schaut. Ja, und das fällt dir eben auch an der Kreativität, oder? Du hast wirklich keinen Spielraum. Du bist eigentlich wie so ein Fliessbandarbeiter. Du kommst von oben, kommst so das Feature rüber, du programmierst das und unten kommt es wieder raus. Und das ist so, im Agile ist das wirklich denkt, dass man das genau nicht macht, sondern dass du eben mitdenkst und weiterentwickelst. Und vielleicht merkst du, ja, das hast du so wollen, kommt, aber ich glaube, wenn man es jetzt ein bisschen anders machen würde, wäre es viel sinnvoller. Und wenn der dann sagt, ja stimmt, sind beide nachher viel glücklicher.
Jetzt gibt es ja in diesem Bereich natürlich, es kann ja nicht anders sein, auch ganz viele Produkte, Softwareprodukte, die einem da dabei helfen oder versprechen, so ein Projekt zu managen und den Überblick zu haben und halt all das im Griff zu haben, was man gerne im Griff hat. Also die Ressourcen, die Menschen, die Kosten, die Zeit, zu sehen, den Fortschritt können, zu überwachen, zu kontrollieren, zu wissen, wann, dass man wie weit muss sein, wo, dass es allenfalls am ehesten könnte scheitern. Also was das dann, also Denkpässe sind vielleicht. Brauchst du da irgendeine Projektmanagement-Software oder machst du da einfach, hast du einen grossen Block Papier oder eine Wandtafel,
wo
du
das aufmachst? Also eigentlich wäre das der klassische, bei Scrum macht man es eigentlich genau mit einer so grossen, mit einem grossen Board und so Post-it-Zettel. Also du hast eigentlich so die Aufgaben du eigentlich so auf Post-it-Zettel.
Ist das nicht zu analog für Software?
Wir machen es schon digital. Aber
also gut.
Ja, auch weil du halt dezentral bist und vielleicht irgendwie nicht immer dort im Büro bist und vielleicht mal daheim bist oder was auch immer. Also eigentlich brauchen wir GitHub. Und,
da hat man auch schon davon geredet.
Genau, das ist so ein Code-Hoster.
Und der hat aber auch noch das Projekt.
Der hat eigentlich so Issues, also wie heisst das, so Fehlermeldungen oder was auch immer hat der, wo du kannst so Fehlermeldungen tracken. Und dann gibt es eine externe Software, die heisst Hubbard. Und die stülpst du eigentlich über die Issues ein und dann hast du wie so ein Kanban-Board, wo du kannst die Issues umeinander ziehen. Und sagen, jetzt, das, an dem schaffen wir jetzt, an dem wollen wir dann schaffen und mit dem. Also das nutzen wir eigentlich.
Hast du dann auch mal mit der klassischen Projektmanagement-Software dich umgeschlagen? Ich habe die nie so wirklich gebraucht. Ich habe mal gejobbt nach meiner, wo ich nach der Matur ein bisschen vor dem Militär umgejobbt habe. Dort bin ich mal in einer Bank gewesen, um zu sehen, dass ich dort eigentlich nicht arbeite. Und die haben dort so ein Microsoft Project gehabt.
Ja, sagt und, mir nicht. Also keine.
Und das gibt es immer noch. Das gehört, glaube ich, so ein bisschen zu den klassischen Produkten in diesem Bereich. Ich habe auch mal schon als Journalist in diesem Bereich darüber geschrieben. Aber es ist natürlich noch schwierig, wenn du die Sachen nie brauchst. Und das ist so ein bisschen, dunkt es mich, ein bisschen Wissenschaft für sich. Also du schaffst dann da, du probierst eigentlich so den dynamischen Prozess abzubilden, zu planen, genau aufzuzeichnen, wie der müsste ablaufen. Da gibt es ganz viel, da gibt es Methoden dazu. Also es gibt so Netzpläne, wo du siehst, wie das, oder es gibt die Gantt-Diagramme, das ist so eine Zeitleiste, wo du siehst, was, der Netzplan, der zeigt einfach, glaube ich, die Abhängigkeiten, wo du siehst, was muss fertig sein, dass du mit dem Nächsten kannst anfangen, wie sind die Abhängigkeiten, wie verläuft das Projekt, und dann hast du eben den Gantt Dings, wo die du Timeline, siehst, wie die weit Zeit ist. Also Leiste zeigt und dann auch so einen kritischen Pfad, also das heisst, der definiert dann, wie viel Zeit du brauchst.
Und du siehst auch immer, ob du hinten rein hinkst oder ob du ein bisschen Spatzung hast oder in diesen ganzen Diagrammen wäre ich der Witz.
Genau. Und dort hast du natürlich je nach Komplexität hast du all die Möglichkeiten, dass du kannst eben deine Ressourcen einteilen, du kannst deine Leute deine Aufgaben zuordnen, hast deine To-Do-Listen und alles, was man sich so vorstellen kann. Wann kann man so etwas brauchen? Wann sollte man so etwas brauchen? Wann lohnt es sich, sich einzuschaffen in so ein...
Ja, ich glaube jetzt gerade so Projektmanagement-Sachen, wie du das beschrieben hast, ich glaube vor allem, wenn viel wie so externe, unabhängige Leute an so einem Projekt beteiligt sind, dann nützt dir das sicher extrem viel, wenn du kannst sagen, wer muss ich jetzt schauen, dass ich jetzt von wem was überkomme, dass er jetzt das irgendwie... Das ist eigentlich wie in einer Baustelle schlussendlich, oder? Du musst schauen, dass der Maler nicht gleichzeitig dort ist wie der Bodenleger. Und vielleicht musst du schauen, dass es vielleicht das erste Maler kommt und dann der Bodenleger, weil ja, vielleicht nicht willst, dass der Boden... Ausser er tut den Boden abkleben und
genau.
So ein bisschen,
genau.
Das sind so Sachen, die du halt ein bisschen so planen musst. Das ist eigentlich so klassisch so ein Projektmanagement, wo du eigentlich eine Baustelle auch brauchst.
Oder? Ja, also wenn du eben auch die Abhängigkeiten hast, wo du sagst, ich kann mit dem nicht anfangen, bevor das fertig ist.
Genau, und viele Externe, wo sie schauen, ob sie Zeit haben, dann, ja. Wo du musst Fenster planen, vielleicht sogar schon Monate voraus, weil der Designer, der hat mega viel zu tun und der hat nur dann die 2 Wochen Zeit, um jetzt das Design zu machen, aber der andere braucht es dann, also musst du schauen, dass das irgendwie so... Eben genau, wenn du das so weit in die Zukunft musst planen, dann macht das Sinn. Ja. Wenn du aber Siebter bist und du hast alle, du hast den Designer und den Programmierer und so, eh an einem Haufen, dann kommt das auch nicht so drauf an. Genau. Oder dann ist das auch wieder anders.
Also das ist wieder, denke mich, auch so ein typischer Fall, wo du musst abwägen, wenn du durch Planung eigentlich ein flexibles Arbeiten verbauen und wenn ist es einfach, wenn die, alle Leute mit gesundem Menschenverstand ab und zu um einen Tisch herum versammelst und dann sagst 5 Minuten, wie es weitergeht und dann geht es weiter. Und ich glaube auch, wenn jemand viel häufig so E-Mails rumschickt, könntest du mir bis dann und dann das machen und dann mach doch, und das ist deine Deadline. Und
dann haben wir niemand Kontrolle, wenn jetzt die Deadline genau ist. Er hat es vergessen, was es geschickt hat, und der andere, der es überkommt, hat es sowieso nie gelesen. Von dem her ist dann nicht vorbei.
Und das ist dann auch mühsam. 3 Wochen
später.
Und wenn du dort ein Produkt hast, wo du einfach kannst sagen, du bist, der macht jetzt das.
Du bist
das.
Jetzt verantwortlich für diesen Task. Ja.
Dann poppt das bei dem auf und er sieht das gerade.
Das ist so Basecamp und so, macht glaube ich auch so Sachen. Oder? Das ist so ein typische grosse Projektmanagement-Sache.
Ich glaube,
so
da gibt's tausende. Auch häufig natürlich auf bestimmte Aufgaben zugeschnitten. Also,
wo du eben genau so Workflows gerade schon drin kannst abbilden kannst. Du sagst, genau, die gehören schon zusammen. Und so. Und ja. Da gibt es auch online ganz viele Tools.
Wir haben jetzt beim Tagi seit der Konvergenz, also wo da Print und online zusammengeführt worden ist, gibt es jetzt auch so ein schönes Tool, wo du kannst sagen, bis dann will ich einen Artikel haben und der muss ihn schreiben und der muss bis dann das gemacht haben. Und dann siehst du, genau, und kannst ein Häkchen setzen, wenn der das gemacht hat. Und um da auch noch so ein bisschen zu sagen, was es eigentlich an Produkten gibt, da gibt es jede Menge natürlich. Das Project habe ich genannt, für den Mac gibt es eins, wo Merlin 2 heisst. Es gibt einige auch kommerzielle, die dann natürlich auch relativ viel kosten. Also das von Microsoft, das Project kostet 1700 Stutz. Also das schaffst du nicht einfach mal so an. Aber es gibt auch zum Beispiel das Open Workbench. Das ist Freeware Open Source. Das habe ich vor Urzeiten mal getestet, aber es sieht, glaube ich, immer noch so ein bisschen ähnlich aus. Und dort kannst du, denke ich, so kleine bis mittlere Projekte kannst dort mal dort reinschmeissen. Und
das sind jetzt wirklich alle Software, die du installierst. Oder?
Genau, das ist klassisch Installation.
Ich finde halt wirklich, genau so die Projektmanagement-Sachen finde ich eben auf dem Web, sind die extrem passend. Weil du genau nicht kannst...
Ich sage noch schnell das andere. Also, Gantt Project, das ist Java Open Source. Übersichtlich, vergleichsweise einfach für kleinere Projekte. Mhm. Da musst du auch nicht gerade ein Studium machen. Also das wäre nur jetzt so ganz als handfester Tipp, wenn jemand das mal ausprobieren will. Und jetzt
genau, und ich finde wirklich klassisch, so, das ist wirklich so eine Online-Applikation, weil du weißt nicht, was haben die anderen für Systeme, wenn sie noch mobil darauf zugreifen, wie arbeiten sie. Und dort finde ich genau so Online-Lösung eigentlich am sinnvollsten für das Projektmanagement, dass man dort etwas sucht. Und dort gibt es auch jenste Ansätze. Also irgendwie das Agile, dort kenne ich jetzt targetprocess.com zum Beispiel, kenne ich, haben wir auch schon damit gearbeitet in der Firma. Das ist jetzt mehr für Softwareentwicklung. Und Pivotal Tracker ist sicher ein sehr berühmter und der Basecamp ist sehr berühmt. Da gibt es noch das Kanban Flow, wo einfach so ein ganz simples Board ist, wo du einfach kannst so wie Zettel und Tasks rumziehen und die anderen können es anschauen und abhäkeln. Das sind so die Sachen, die ich würde empfehlen dort.
Und wenn einem das so ein bisschen zu widerläuft, weil es so zu strukturiert ist und man gerne so ein bisschen freier arbeiten möchte, dann könnte man zum Beispiel auch eine Mindmap-Software, glaube ich, so etwas durchaus brauchen. Da gibt es auch eine. FreeMind ist kostenlos. Mit der könnte man es probieren. Jetzt haben wir das Projekt von der Sendung, glaube ich, erfolgreich erschlagen. Der kritische Pfad ist...
Das war ziemlich agil, würde ich sagen.
Genau, haben wir den durchschritten. Und nächste Woche haben wir wieder mal Kummerbox live. Der Kevin ist dann noch in der Ferien, also mich wird jemand von der Redaktion unterstützen. Das kann mir noch ganz amüsant werden. Aber ich glaube, wir werden uns gut metzgen. Bis dann. Oder was ich ja immer auch noch sage... Die Adresse, die ihr könnt schreiben, digital@stadtfilter.ch. Die ist natürlich mal für Fragen, die ihr für die Sendung hättet. Wenn ihr Computer-Ärger habt, die euch unter den Nägeln brennt, wenn euer Projekt-Management-Software nicht so funktioniert, wie sie sollte. Oder aber auch, wenn ihr ganz normale Probleme habt, sagen wir mal mit Multimedia, mit was auch immer. Internet, E-Mail sind doch die schönsten Probleme, sind die E-Mail-Probleme. Ihr könnt schreiben, auch Reaktionen, Lob, Tadel, Themenwünsche, wie immer auf die Adresse digital@stadtfilter.ch. Wir sagen Tschüss miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und ich bin der Bege. Ciao zusammen.
Macht's gut.